Das spirituelle Ego. Wenn die Menschheit beginnt, auf natürliche Weise in Liebe zu leben, bedarf es keiner Spiritualität mehr. Die spirituelle Suche kann vielmehr zu einem der letzten Fluchtwege des getrennten Bewusstseins werden, sich mit Themen beschäftigt zu halten, um sich von sich und seiner bevorstehenden Auflösung abzulenken. Im Grunde genommen hat der spirituelle Weg nichts anderes zum Ziel als die Auflösung des getrennten Bewusstseins. Doch wenn ein getrenntes Bewusstsein den spirituellen Weg geht, dann kann es selbst diesen noch dazu missbrauchen, in Form eines spirituellen Egos fortzuexistieren. Die ständige Suche, das ständige Verändern wollen und Optimieren, kann vom Ego dafür genutzt werden, vom Wesentlichen abzulenken und die eigentlich anstehenden inneren Schritte zur Befreiung zu umgehen. Und so kann es sein, dass Menschen mehrere Jahrzehnte auf dem spirituellen Weg sind und viele spirituelle Erfahrungen gesammelt haben, sich aber nichts im Wesentlichen in der zugrunde liegenden Bewusstseinsebene der Getrenntheit verändert hat. Das Ego kann den spirituellen Weg genauso missbrauchen wie alle anderen Wege, denen es nachgeht, wenn es ihn verwendet, um sich selbst durch ihn zu bereichern und eine Identität aus ihm zu beziehen. Es kann den spirituellen Weg dafür hernehmen, um sich darzustellen, sich selbst über andere zu erheben und eine wertende Trennung zwischen spirituell und nicht spirituell einzuführen, wobei es sich selbst natürlich zu den spirituellen, bewussten und dadurch letztlich auch besseren Menschen zählt und gleichsam auf alle diejenigen herabschaut, die weniger bewusst und spirituell sind. Die Selbstüberhöhungstendenzen, die ein spirituelles Ego ausbilden kann, sind nichts anderes als die Kehrseite des Selbstwertmangels und des eigenen Gefühls der Kleinheit und der Ohnmacht, die jedes getrennte Bewusstsein in sich spürt. Das heißt, das getrennte Bewusstsein kann sich durch den spirituellen Weg dafür entscheiden, vom Opferpol der Selbsterniedrigung zum Täterpol der Selbstüberhöhung hinüberzuwechseln und damit dafür sorgen, dass sich Dualitätsdynamiken und Verstrickungen weiter fortsetzen. Gerne hörte das Ego Sätze wie »Erschaffe dir deine Realität«, »Manifestiere dir die Welt deiner Wünsche«, »Lebe deinen Traum«, »Jeder ist seines Glückes Schmied« oder »Mache einfach dein Ding und verwirkliche dich selbst«. Und immer wenn das Ego mittels Spiritualität den Ohnmachtspol zu verlassen sucht, um an Macht zu kommen, können sich dabei sehr konsequenzenreiche Wege eröffnen, die zu viel Leid und Zerstörung führen. Auch das altatlantische Trauma ist durch eine Kombination aus Spiritualität und Machtmissbrauch entstanden. Wesen im getrennten Bewusstsein sind damals einen spirituellen Weg gegangen und haben sich immer machtvollere spirituelle Techniken angeeignet, ohne das Bewusstsein proportional dazu heranreifen zu lassen. Und auch heutzutage ist es wieder sehr deutlich spürbar, dass die Schere zwischen einem unreifen Bewusstseinszustand der Menschheit und ihrer exponentiell zunehmenden technisch basierten Macht immer weiter auseinandergeht. In der atlantischen Zeit war es das spirituelle Ego, In der Moderne ist es das durch Technologie und Leistung getriebene Ego. Doch hat in beiden Fällen das getrennte Bewusstsein versucht, durch das, was es im Außen erschafft, an Macht zu gewinnen, um das innere Gefühl von Ohnmacht, das eine dichte physische Außenwelt mit sich bringt, zu überwinden. Auf eine gewisse Weise wiederholt sich dadurch das atlantische Szenario des Machtmissbrauches durch die getrennte Bewusstseinsstruktur erneut. Jedes getrennte Bewusstsein trägt ein tief inneres Gefühl von Ohnmacht in sich und strebt von Zeit zu Zeit den Wechsel der Polarität an, um diesem Gefühl zu entfliehen. Doch die innere Gespaltenheit kann es dadurch nicht heilen. Das Ego ist von Macht und Ohnmacht getrieben und es wechselt in dieser Dualität innerlich ständig zwischen den beiden Polen hin und her, wobei keiner der Pole die verheißungsvolle Erfüllung mit sich bringt. Die Täter-Opfer-Spiele der Welt sind die verzweifelten Versuche des getrennten Bewusstseins, etwas Ruhe und Frieden in sich zu finden, indem es in den Pol hineinwechselt, den es bisher weniger stark er und gelebt hat. Für ein ohnmächtiges Ego erscheint die Macht wie ein rettender Anker und die verheißene Erfüllung, nach der es immer schon gesucht hat. Für ein mächtiges Ego erscheint die Rückkehr zur Ohnmacht und Devotion etwas Wünschens und Erstrebenswertes. Und so wechselt das Ego hin und her und treibt das Rad der Wiedergeburt und der Dualität damit ständig an. Im Grunde genommen spielt es überhaupt keine Rolle, wodurch das getrennte Bewusstsein an Macht zu gewinnen versucht, ob nun durch technologische Mittel oder spirituelle Werkzeuge. Denn beide können gleichsam vom getrennten Bewusstsein als Werkzeug dafür eingesetzt werden, sich selbst zu erheben. Gegenwärtig versucht das kollektive Ego der Menschheit erneut, vom Ohnmachtspol wegzukommen, indem es technische Macht akkumuliert, wobei dies auf der anderen Seite das Gefühl von Ohnmacht nur noch weiter wachsen lässt. Man kann in der Dualität nicht einen Pol ohne den anderen verstärken, weshalb es so wichtig ist, den goldenen Mittelweg zu wählen, der beide Pole hinter sich lässt und einen natürlichen Zustand von Liebe und Frieden eröffnet. Ein getrenntes Bewusstsein, das glaubt, durch spirituelle Techniken der Realitätsveränderung an Macht zu gewinnen, um diese für seine Sonderinteressen zu missbrauchen, ist um keinen Deut besser als ein getrenntes Bewusstsein, das sich erhofft, seine Macht und Potenzialität dadurch aufzubauen, dass es immer die neueste digitale Technologie besitzt. Die Ebenen sind unterschiedlich, das Prinzip dasselbe. Und dadurch, dass bestimmte spirituelle Techniken einen weitaus größeren Einflussbereich ermöglichen, sind diese sogar noch gefährlicher, wenn sie in die Hände des getrennten Bewusstseins fallen. Das Ego kennt nichts anderes als Dominanz und Devotion. Denn wahrhaftige Augenhöhe kann es nicht zulassen, weil es sich dort aufzulösen beginnt. Das Ego lebt von Selbstüberhöhung und Selbsterniedrigung und spielt dieses Spiel gleichsam durch die Überhöhung und Unterdrückung anderer. Die Überhöhung von Wesen aus den geistigen Welten gehört genauso auf das Spielfeld des Egos wie die Abwertung von Menschen, die weniger bewusst sind. Alle Wesen aus allen Welten sind gleichwertig, und kein Wesen ist höher, weiter oder hochwertiger als ein anderes. Das Ego benötigt immer die Fluchtmöglichkeiten in beide Dualitätsrichtungen. Und mutiert es zum spirituellen Ego, werden selbst die geistigen Welten zur Spielfläche der inneren Getrenntheitsmuster. Und dann gibt es hier die hohen Lichtwesen, die das getrennte Bewusstsein über sich sieht, verehrt und anhimmelt, und dort die Schattenwesen, die es abwertet, verachtet und herabwürdigt. In dieser Weise projiziert das Ego die Bewusstseinstrennung und Dualität in die geistigen Welten hinein, ohne mitzubekommen, dass es sich dabei nur um die eigenen inneren Getrenntheitsmuster handelt. Das Göttliche an sich kann jedoch nicht erkannt werden, wenn etwas überhöht oder herabgesetzt wird, sondern es wird erst dann wieder spür- und erfahrbar, wenn es auf dieselbe neutrale, wertfreie Augenhöhe gebracht werden kann, wie alles, was lebt. In dem Moment, in dem ihr das Göttliche über euch stellt, werdet ihr es nicht mehr erkennen können und gleichzeitig mit dem, was ihr wahrhaftig seid, in Vergessenheit fallen. Die Überhöhung oder Anbetung von irgendetwas lässt euch blind werden, gleichsam wie die Abwertung oder Verachtung eines Teiles von allem, was existiert. Das spirituelle Ego lebt von der Überhöhung der geistigen Welten und der diesen entgegengebrachten Devotion einerseits und von der Abwertung unbewussterer Wesensformen und der Dominanz über diese andererseits. In dem Moment, in dem ein Bewusstsein das Göttliche überhöht und sich selbst im Angesicht des Göttlichen erniedrigt, verliert es die Wahrnehmung der allumfassenden göttlichen Natur. Das devote Ego internalisiert seine Erfahrung von Ohnmacht und zieht dabei in den Krieg gegen sich selbst. Das dominante Ego externalisiert seine Erfahrung und versucht damit Macht über andere auszuüben. Und wie gesagt, wählt das Ego immer eine der beiden Strategien oder manchmal auch beide Strategien gleichzeitig, um sich selbst am Leben zu erhalten. Ein devotes Ego ist masochistisch veranlagt, denn es lebt von dem Leid, das es sich selbst zufügt. Ein dominantes Ego ist hingegen sadistisch veranlagt, denn es lebt von dem Leid, das es anderen zufügt. Das Ego kann nicht ohne Leiden existieren, ob es nun die eine oder die andere Strategie verfolgt. Entweder muss es sich selbst Leid antun oder anderen. Und meistens tut es anderen dasselbe Leid an, das es auch sich selbst zugefügt hat. Das sich selbst erniedrigende Ego, das sich klein macht, unsichtbar werden möchte, unsicher und schüchtern ist, sich ständige Ohnmachtserfahrungen rekreiert, in Angst und Vermeidung lebt, ständig auf der Flucht ist, sich in sich selbst zurückzieht und verschließt, ist devot und masochistisch. Es lebt von der Unterdrückung und Herabsetzung seiner selbst oder der Anhimmelung eines außerhalb liegenden, stets unerreichbaren Gottes. Das sich selbst überhöhende Ego lebt von der Macht über andere, von der Kontrolle und der Dominanz, ist proaktiv nach außen gerichtet, ist stolz bis größenwahnsinnig, glaubt, alles besser zu wissen und zu können, sieht ständig Fehler im Außen und ist mit der Herabwürdigung anderer und dem Urteil über sie beschäftigt. Dieses Ego ist dominant und sadistisch eingestellt. Das Ego kann nicht anders, als durch und von Trennung zu leben. Und da Trennung Leid bedeutet, lebt es von dem Leid, das es entweder in sich hineinfrisst oder anderen Wesen zufügt. Das masochistische Ego ist dabei um keinen Deut besser als das sadistische. Und gerade weil es die Ego-Mechanismen nach innen statt nach außen verlagert, bleiben diese häufig unentdeckt und setzen sich selbstständig auf subtileren Ebenen fort. Ein devotes Ego verurteilt nicht selten die dominanten Egos und erhebt sich über sie, indem es von sich behauptet, anderen Wesen keinen Schaden zuzufügen, und es vergisst dabei sich selbst. Menschen, die den Bewusstwerdungsweg wählen, wechseln häufig vom dominanten zum devoten Ego und leben dann zwar weniger extrovertiert und sadistisch, aber sie entwickeln masochistische Züge, indem sie sich selbst immer wieder ihr eigenes Leid erzeugen und fast schon Freude an Ohnmachtserfahrungen ausbilden. Es gilt dann, in der Spiritualität als tugendhaft, sich gegenseitig in der selbsterniedrigenden Demut zu übertreffen und das Ego, das sich am geringfügigsten macht und das Göttliche am weitesten in die Unerreichbarkeit hineinhebt, hat in diesem Unterwürfigkeitswettbewerb gewonnen. In den meisten Fällen führt der spirituelle Weg, wenn er vom Ego gegangen wird, vom Sadismus zum Masochismus und zur inneren Selbstkasteiung durch eigene Schuldvorwürfe. Die meisten Religionen haben ein vollumfängliches Drehbuch für die Vertiefung eines devoten, masochistischen Egos geschrieben, in dem die Erlösung durch Selbstgeißelung und Leidverherrlichung geschehen soll. Wenn ein Mensch glaubt, dem Göttlichen dadurch näher zu kommen, dass er sich für seine Sünden bestraft und dass er einen langen, qualvollen Weg der Entsagung und des Leidens auf sich nehmen muss, um in ihm dem höchsten Gotte Dienst zu erweisen, dann ist dies nichts anderes als Masochismus im religiösen Gewand. Es gibt keine größere Sünde, als sich im Angesicht des Göttlichen selbst zu erniedrigen oder sich selbst zu erhöhen, um die Macht über Gott unter Beweis zu stellen. Wenn ein Ego einen spirituellen Weg geht, überträgt es zunächst all seine inneren Muster auf diesen Weg. Und entweder versucht es dann, durch spirituelle Werkzeuge Macht zu erlangen und Dominanz und Realitätskontrolle auszuüben, oder es versucht, durch den spirituellen Weg Erfahrungen von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Versagen und Selbsterniedrigung zu rekreieren. Doch jenseits aller Ego-Muster gibt es eine wahrhaftige, aus dem Zentrum des Herzens stammende Macht und eine tiefe Form der Hingabe, durch die eine höhere Macht einzuströmen versteht. Das Ego kann die Macht, die, wie alles, eigentlich aus der Liebe stammt, gleichsam dafür missbrauchen, wie den Weg der Hingabe, wenn dieser in Selbstaufopferung mündet. Doch letztlich kann sich ein getrenntes Bewusstsein auf einem wahrhaftigen spirituellen Weg durch die Macht der Liebe und der Hingabe an das Leben immer weiter ausdehnen, bis es sich gänzlich in allem wiederfindet. Der Weg der Liebe und Hingabe führt dazu, dass die Grenzen des Ich-Bewusstseins immer fließender werden und die Muster des Egos sich immer mehr auspendeln, bis sie gänzlich zum Stillstand gekommen sind. Wenn das Ego nicht mehr von der Macht zur Ohnmacht und wieder zurückpendelt, sondern still und ruhig in sich weilt, öffnet sich der Ausgang aus der Dualität. Wenn das Bewusstsein auf seinem spirituellen Weg innehält und stehen bleibt, um vollständig erfahren zu können, was hier und jetzt ist, und nicht mehr davon wegrennt, dann öffnet sich das innere Tor zur Freiheit. Für das getrennte Bewusstsein kann der spirituelle Weg zu einer der letzten Fluchtmöglichkeiten werden, in der es weiter vor sich selbst davonzurennen versucht. Ob das Ego die Spiritualität als Weltflucht und Kompensation verwendet, indem es zu einem spirituellen Ego wird, oder ob es sie zur wahrhaftigen Konfrontation und Auflösung seiner Getrenntheit herannimmt, hängt nur von seiner inneren Ausrichtung und Entscheidung ab. Der spirituelle Weg kann vom Ego-Bewusstsein so gegangen werden, dass es sich noch mehr verstrickt und trennt als zuvor und alle angeführten Muster und Tendenzen lediglich auf die spirituell-geistige Ebene überträgt. Doch gleichsam kann die Spiritualität in Liebe und Hingabe so gelebt werden, dass sie zur konstanten Auflösung des getrennten Bewusstseins beiträgt und sich das Tor zur inneren Freiheit dadurch öffnet.